Wir wollen dann beten. Herr Jesus, du bist der Allvollender, der alles hinausführt. Alles, was der Vater sich vorgesetzt hat. Er hat alle Kosten überschlagen und die Rechnung ist aufgegangen in dir, dem Sohn. Und nicht nur in uns, sondern in den Söhnen. Nicht nur in dir, sondern auch in uns, in den Söhnen. Und in der Braut und in Israel und in allem, was du letztlich zurückbringst zum Vater. Das Blut von Golgatha ist der Garant dafür und das Lösegeld für alles. So danken wir dir für dein Wort, danken dir für die großen Verheißungen, danken dir für den Anfang und das Ende vor allem. Denn besser das Ende einer Sache als der Anfang, so schreibt schon Salomo. Segne uns heute Abend und setze uns wieder zum Segen, wir, die wir empfangen dürfen, dass das, was wir gehört haben, Frucht wird, die in unserer Umgebung zum Segen wird, in unsere Gemeinde oder wo immer du uns hingestellt hast. Segne uns miteinander, unseren Bruder, der uns dient, uns, die wir zuhören, dieses Haus, das uns so gastlich aufnimmt, und unsere Familien und Häuser zu Hause legen wir in deine Hände, Herr Jesus. Nichts ist selbstverständlich, auch nicht deine Bewahrung. Wir dürfen aber alles von dir erbitten und erflehen. So komm und segne uns. Und wir danken dir jetzt schon für den Segen, den wir empfangen dürfen. Amen.
Amen. Amen.
So, und jetzt ist gleich Bruder Ullmann dran. Liebe Geschwister, liebe Freunde, ich habe also das Thema ausgewechselt. Das, was wir eigentlich für morgen Abend geplant haben, das habe ich für heute. Und morgen Abend, das ist also im Anschluss einer Zeugnisversammlung, ist das Thema besser. Der Geist Gottes macht neue Menschen. Und ich habe mich also entschlossen, heute Abend das Thema zu wählen, wer hat den Vorrang? Oder wer steht an der ersten Stelle? Dazu lesen wir das Textwort aus Römer 9 von Vers 6 bis 16. Römer 9. Denn dieses Wort ist ein Verheißungswort um diesen göttlichen Zeitpunkt will ich kommen und Sarah wird einen Sohn haben. Nicht allein aber das, sondern auch als Rebekka schwanger. Römer 9. Entschuldigt. Ich habe bei 9 schon angefangen. Noch einmal Römer 9 von Vers 6 ab. Nicht aber, als ob das Wort Gottes hinfällig geworden wäre. Jawohl. Denn nicht alle, die aus Israel sind, die sind Israel. Auch nicht, weil sie Abrahams Same sind sie alle Kinder, sondern in Isaak wird dir der Same genannt werden. Das ist nicht die Kinder des Fleisches, das sind die Ismaelis, diese sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Same gerechnet. Denn dieses Wort ist ein Verheißungswort. Um diese festgesetzte Zeit willen wird Sarah einen Sohn haben. Nicht allein aber das, sondern auch als Rebekka schwanger war von Isaak, unserem Vater, selbst als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses praktiziert hatten, auf dass der Vorsatz Gottes nach Auswahl bestände, nicht aus Werken, sondern aus dem Berufenden, wurde zu ihr gesagt, der Größere wird dem Kleineren dienen. Wie geschrieben steht, den Jakob habe ich geliebt, aber den Esau habe ich gehasst. Was sollen wir nun dazu sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Das sei ferne. Das schließen wir vollständig aus. Denn er sagt zu Mose, ich werde begnadigen, wen ich begnadige, und werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarme. Also liegt es nun nicht an jemandes Wollen, noch an dem Laufenden, sondern an dem alles erbarmenden oder begnadigten Gott bis hierher. Wer hat den Vorrang, wer steht an erster Stelle? Nicht wahr? Das wollen wir doch alle, vorrangig bedient zu werden oder an erster Stelle zu stehen. Diese Gesinnung, die brauchen wir nicht erst zu lernen. Die haben wir seit dem ersten Atemzug schon mitbekommen. Von früh bis spät sind wir in diesem Denken eingesperrt und bewegen uns auch darinnen. Wenn ich an die vielen Sportler denke, wie sie sich abrackern und welche Entbehrungen sie auf sich nehmen, nicht irgendwo zu landen in einem Preis, nein, sie wollen vorrangig die erste Stelle wollen sie besetzen. Und wenn wir nicht schon zu Ruhm und Ehre gekommen sind, dann versuchen wir es wenigstens mit unseren Kindern zu schaffen. Was gibt es hier unter den Kindern Gottes für ungeheure Not? Wie viel Neid, Rechthaberei, wie viel Geltungsbedürfnis ist da zu finden? Der eingangs verlesene Text, der will uns nun in eine ganz andere Richtung weisen. Diese Verse aus Römer 9, die werden sehr selten als Predigt gewählt. Schwierig, schwierig. Dieser Text, der passt gar nicht so richtig in unsere Zeit hinein, wo wir ja so viel darauf bedacht sind, das Wort anzupassen, so zu predigen, dass der andere auch mitkommt. Und hier so eine Unmöglichkeit in diesem Text. Schwierig ist das. Vor einigen Jahren predigte bei uns zu Hause ein Pastor über diesen Text. Ich war ganz erstaunt. Und in welch einer Klarheit er diesen Text auslegte. Sowas hatte ich von einem Pastor der Methodistenkirche noch nicht gehört. Auf dem Nachhauseweg, ich fuhr ihn dann nach Aue, frug ich ihn, sagen Sie mal, wie oft haben Sie über diesen Text gepredigt? Das sagte er, das kann ich Ihnen sagen, 1932 in Plauen und 1982 in Dorf Chemnitz. Ja, ich sagte, weshalb eigentlich? Weshalb haben Sie so wenig über diesen Text gepredigt? Sagt das ganz einfach. Die Gemeinden, die sind nicht reif. Die sind nicht reif, um diesen Text verstehen zu können. Ich sagte so, wissen Sie denn nicht, dass die Gemeinde nur wächst aus dem verkündigten Wort heraus? Wie lange wollen Sie eigentlich warten? Wie lange wollen Sie warten, bis die Gemeinde reif geworden ist? Da werden wir alle miteinander absterben. In 4 Wochen war er tot. Da werden 2 Menschen geboren, es waren Zwillinge. Wo es gleich von vornherein feststeht, der eine ist von Gott geliebt und den anderen, den habe ich gehasst. Wer soll das aushalten? Können Sie das aushalten? Können wir das aushalten? Wer wagt, einen solchen Widerspruch zu verkündigen? Wenn man sich in die christliche Verkündigungswelt hineinhört, da vernimmt man ja riesenhafte Lobeshymnen auf die Verantwortlichkeit des Menschen und seiner freien Willensentscheidung. Wer wagt denn heutzutage, diese heilige Kuh anzutasten und in Frage zu stellen? In unserem Text wird die Richtung klar abgegeben. Da ist einer Herr, einer ist Gott und außer ihm gibt es keinen Ehe, keinen Gott. Er allein beansprucht das Recht zwischen Gut und Böse, zwischen Hass und Liebe, zwischen Auserwählung und Verwerfung zu befinden. Dabei ist Gott gar nicht totalitär. Nein, er ist nicht ein Wesen, was mit Macht und Gewalt seine Herrschaft ausübt. Denn wenn er einen Beschluss fasst und nach diesem Vorsatz Menschen aus der Masse herausstellt und an die erste Stelle setzt, sodass sie vor allen anderen den Vorrang haben, dann braucht er keinen einzigen zu zwingen. Auch die größten Feinde, die Lästerer, die vermag er durch Offenbarung Gottes einfach offen zu machen für das große Heil. Wir haben ja Abbilder in unserer Bibel. Wir denken an Nebukadnezar, dieser verstockte Mann, den Gott auf den Acker schickte, dass er groß Gras essen musste und sich vom Tau des Himmels nährte. Oder wir denken an den größten, ja, dem größten Lästerer und Sünder, das war der Saulus. Der hat nie im Leben daran gedacht, sich bekehren zu wollen und für Gott sich zu entscheiden. Nein, das Gegenteil war der Fall. Auf dem Wege nach Damaskus, da offenbarte sich dieser eine und er bricht zu Boden und erkennt ihn. Denken wir an diese Männer, die uns in der Schrift eben als Beispiel und als Abbild gegeben sind. Und vergessen wir uns dabei nicht, denn wir standen unter dem gleichen Fluch. Gott braucht auch keine Fragen zu beantworten, wenn er eine bestimmte Methode und Absicht wählt, eben nicht alle auf einmal zu sich zurückzuführen. Muss er sich da etwa entschuldigen, wenn er eine wenige vorzieht und die Masse zunächst liegen lässt? Hat er es nötig, auf alle ungerechten Fragen und Anschuldigen zu antworten, dass er eine Auswahl trifft, eine Auswahl, und zehntausende Menschen, Tausende aus Karlsbad und Tausende auch in ihrer Umgebung, die Nachbarn und die Hausgenossen und die Verwandten im Verderben umkommen lässt? Ich habe viele Väter fragend und habe auch viele Mütter weinen gesehen, weil ihre Kinder andere Wege gehen und für den Glauben keinerlei Regung zeigen. Es ist eine große Gnade, das müssen wir sagen, wenn unsere Kinder mit in die Versammlung kommen. Wir können nur im Gebet für sie einstehen, dass Gott ihnen das Herz öffnet. Aber wir haben das nicht in der Hand. Gott hat keine Enkel. Nein, sondern nur aus dem Geist gezeugte Kinder. Wir fragen, wer hat denn den Vorrang? Wer hat den Vorrang? Wir haben im Osten ja die Nase voll von Leuten, die Privilegien, die den Vorrang vor anderen hatten. Steht etwa hinter der göttlichen Auswahl, Leute herauszustellen, steht da auch Arroganz, Selbstherrlichkeit und Überheblichkeit? Auf der Ebene, bei Gott ist das ganz anders. Wenn er Geschöpfe vorrangig bedient, sie aus der Masse herausstellt, eine Selektion, eine Auswahl trifft, dann ist sein Urteil über die Qualität dieser betreffenden Leute, die ist vernichtend. Weder die moralisch-sittliche Bewertung noch die menschliche Weisheit, die Klugheit, weder die Vermögensmächtigen, weder edle noch vornehme noch wohlgewordene sind gefragt, sondern man kann das gar nicht aussprechen. Der Auskehricht, der Auswurf der Welt, der wird bevorzugt und als Anschauungsobjekt auf dem Tisch gestellt. Da sagt Paulus einmal in 1. Korinther 1, 26, schauen wir uns doch einmal die Leute an oder schauen wir uns einmal die Gemeinde an, die Gott herausstellt, an erster Stelle setzt, was das für Leute sind. Nicht viele, es gibt also schon bedeutende Leute. Es gab einen Professor Ströder, es gibt Doktoren, ja, aber in der Mehrzahl sind es also Leute, die von der Sünde und dem Dreck dieser Welt verwüstet sind. Nicht viele. Und warum macht das Gott? Warum macht das Gott? Warum greift Gott, wenn er Leute herausstellt, warum greift er so tief hinab in die Sünde? Warum? Auf dass ich vor ihm kein Fleisch rühme. Das ist der Beweggrund. Als Gott das Volk Israel auserwählte, vor allen und auch vor den Völkern stellte, da heißt es in 5. Mose 7, nicht weil du so zahlreich, so großartig, so intelligent, so mächtig bist, sondern weil du das geringste und verachteste Völkchen unter den Nationen ja bist und dass ihr das seid, weil ich euch so lieb habe, gebe ich euch den Vorrang. Denken wir einmal daran, wenn es heißt, doppelt so viel gesündigt wie Sodom und Gomorra. Und Gott nimmt also dann dieses Volk und lässt es als Träger, Heilsträger für die Völkerwelt werden. Was ist das für eine Gottesoffenbarung? Nicht, dass der Herr gegen menschliche Intelligenz und Klugheit und gegen einen würdevollen Wandel und Leben sei, aber in der Frage der Auswahl spielen solche Vorzüge keine Rolle. Sie finden hier überhaupt keine Berücksichtigung. Wie war denn das, als der Salomo von Gott den Auftrag erhielt, einen neuen König zu salben? Da ging er in das Haus Isai und der Isai Samuel. Und der Samuel ging zu Isai und ließ also die Söhne alle antreten. Und da kam der Erstgeborene herein, groß von Wuchs, schön von Ansehen. Und der Samuel, der sagte, das kann gar nicht anders sein, das muss er sein. Das ist er, der zukünftige König Israels. Da sagt Gott zu ihm, Samuel, der Mensch schaut immer nur, was vor Augen ist. Schaut immer das Große, das Bezaubernde, das Eindrucksvolle. Ich aber schaue das Herz, ich schaue hinein. Jetzt ließ er die Söhne einer nach dem anderen vor Samuel vorüberziehen. Und jetzt lesen wir ein ganz bedeutsames Wort. Nicht auserwählt, den habe ich verworfen. Der zweite, der dritte, verworfen. Der vierte, verworfen. Verworfen. Nicht auserwählt. Bedeutet das etwa, dass die Söhne in die Hölle kamen? Nein. Sie waren zurückgestellt. Und der Samuel, der war schon ganz nervös. Der sagte dann zu dem Vater, ist das alles, was du da an Söhne hast? Nein, sagte er, ich habe noch einen, den Kleinen, der hütet draußen das Kleinvieh, der studiert Schafologie. Hol ihn. Und er holt ihn und der Geist sagt zu Samuel, das ist er. Sind wir Menschen nicht auch so, gleich wie wir dem Samuel? Wir lassen uns vom Sichtbaren, vom Augenblicklichen so sehr beeindrucken, dass wir erst hinterher merken, dass wir ganz verkehrt entschieden haben, dass unsere Gesinnung falsch war, dass unsere Maßstäbe, wonach wir rechneten, nicht göttlich waren. Verstehen wir? Ja, unsere Gesinnung war nach den Dingen dieser Welt und wir griffen auch mit Händen danach und mussten nach einer gewissen Zeit uns wundern, dass wir ins Leere gegriffen haben. Dass wir uns richtig verstehen, bevor die beiden Jungs geboren wurden und weder Gutes noch Böses getan hatten, traf Gott die Auswahl. Den Jakob habe ich geliebt und den Esau habe ich gehasst. Was sind das für Methoden? Und nach welchen Maßstäben wählt Gott aus? Dass einer dem anderen vorgezogen wird. Der eine wird aus dem Sumpf herausgestellt und auf das Podium gesetzt. Und der andere bleibt in seiner Verlorenheit stecken. So eine Verkündigung, die schafft ungeheure Widersprüche. Das ist so gewollt. Und ich habe auch gar nicht so sehr den Willen, in einer Diskussion die Widersprüche aufzulösen. Ich möchte vielmehr dem Heiligen Geist gestatten, dass er uns darauf eine Antwort gibt. Predigen, verkündigen wir diese Botschaft der göttlichen Auserwählung, das, was den Vorrang hat in den Gemeinden, oder meinetwegen nach Evangelisationen, und dann werden wir erleben, dass Menschen den Saal verlassen und andere nicht wiederkommen. Wie war das dann bei den vielen, die Jesus nachgefolgt waren? Wie war das? Viele folgten nach. Als ich dieses Kapitel einmal las und es mir durchs Herz ging, da war ich so sehr erschüttert. Viele folgten nach und wir freuen uns doch über einen jeden, der die Füße über die Türschwelle setzt. Dass einer bereit ist, das Evangelium zu hören. Da freuen wir uns doch. Aber unser Herr, der stellt ganz eigenartige Fragen. Und da heißt es Johannes 6, Vers 37, ich möchte euch das sagen, alle, die ihr mir nachfolgt, alles, was mir der Vater gibt, das wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Kann nicht anders sein. Wird der Sohn denn die der Vater ihm gibt, hinausstoßen? Niemals. Vers 44. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass der Vater, der mich gesandt hat, ihn ziehe. Das war noch gar nicht genug. Ein drittes Mal belehrt er diese Leute. Das heißt, da heißt es in Vers 65, und er sprach, darum habe ich euch gesagt, dass niemand zu mir kommen kann, es sei ihm denn von meinem Vater gegeben. Was war die Reaktion? Die Leute, die waren eingeschnappt. Die wandten sich, als sie diese Worte hörten, von ihm an ab und wandelten nicht mehr mit ihm. Weil die der Meinung waren, dass sie waren im Vordergrund. Als aber der Herr ihnen sagte, nein, wenn ihr auf den Weg des Glaubens gehen wollt, dann ist das letztlich ein Ziehen des Vaters. Und als dann die Leute von ihm wegliefen, da ist er nicht hinterhergerannt und hat gesagt, bleib nur da, ich hab's doch gar nicht so gemeint. Nein, er frug seine Jünger, wollt ihr dann auch weggehen? Wollt ihr auch weggehen? Und er sagt Petrus dieses tief erschütternde Wort. Wohin sollen denn wir laufen? Wohin denn? Wohin? Wohin wollen Sie gehen? Wenn Sie von dieser Rüste wieder nach Hause gehen, wohin wollen Sie gehen? Wohin? Wenn Sie hier nicht das Wort des Lebens erfahren und erleben, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte, die bis in die Ewigkeit hineinreichen. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist der Christus Gottes. Eine Parallele finden wir in Matthäus 11, Vers 25. Da heißt es, zu jener Zeit hob Jesus an und sprach, ich preise dich, ich verherrliche dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies den Weisen und Verständigen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn also war es wohlgefällig vor dir. Alles, was mir übergeben ist von meinem Vater, alles ist mir übergeben von meinem Vater, und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater, noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn und wem irgend der Sohn ihn offenbaren will. Und jetzt lesen wir ein ganz bekanntes Wort. Da steht anschließend: Kommet nun her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Verstehen wir? Dieser Ruf zur Evangelisation und zur Mission ist richtig und nötig, aber wir wissen, wer kommt. Wer kommt? Nur die der Vater dem Sohn gegeben hat. Wenn diese Botschaft vom Kreuz, die Versöhnung, das Heil, die Rettung verkündigt wird, ja, wir fragen hinein bei Evangelisationen, wer kommt? Es kommen nicht alle, nur die der Vater dem Sohn gegeben hat. Oder denkt wirklich jemand daran, dass Gott ganz Karlsbad retten will? Wie lange besteht die La Höhe? In diesen Jahrzehnten? Nein, er ruft auch aus dieser Stadt und aus den Städten und Ortschaften, wo wir leben, ruft er Einzelne heraus und setzt sie an die erste Stelle. Und deshalb ist das eine Verdrehung und eine Verfälschung, wenn heutzutage gesagt wird, wir haben Visionen, dass die ganze Welt oder einmal ganz Deutschland und Milliarden Menschen noch zum Glauben kommen. Die der Vater heute, und damit meine ich nicht Donnerstag, den 8. Juni, nein, heute in dieser Heilszeit der Gemeinde, die der Vater heute dem Sohn gibt, das ist die Gemeinde. Die kommen heraus aus dieser Welt und lassen sich rufen. Nun noch einmal zur Erinnerung an unseren Text. Wir waren ja bei Römer 9 eigentlich stehen geblieben, von Vers 10 bis Vers 13. Da lesen wir diesen Text noch einmal. Da heißt es: Nicht allein aber das, sondern auch als Rebekka schwanger war von einem, von Isaak, unserem Vater, selbst als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan oder praktiziert hatten, auf dass der Vorsatz Gottes nach Auswahl bestände, nicht aus Werken, sondern aus dem Berufenden, wurde zu ihr gesagt: Der Größere wird den Kleineren dienen, wie geschrieben steht: Den Jakob habe ich gehasst, den Jakob habe ich geliebt und den Esau gehasst. Das müssen wir etwas verdolmetschen, weil wir es sonst nicht verstehen. Den Jakob habe ich vorgezogen, den habe ich an die erste Stelle gesetzt. Und das hebräische Wort für hassen, ja, das ist im Deutschen so nicht wiederzugeben. Das bedeutet eigentlich: Den Esau habe ich zurückgestellt. Der kommt an die zweite, dritte oder vierte Stelle. Der Esau, der kann zurzeit machen, was er will. Ich kümmere mich zurzeit nicht um ihn. Für mich ist der Jakob maßgebend. Das ist also sehr wichtig. Wenn wir dieses Wort hassen eben auch so verstehen, dass wir dieses an zweiter Stelle setzen. Ich erinnere nur einmal an den Text, den Jesus sagt: Wer nicht Vater und Mutter, Weib, Mann hasst, um meinetwillen, ihr lieben Leute, das geht doch gar nicht. Wir sollen unsere Frauen, und die Frauen sollen ihre Männer lieben, die Kinder sollen ihre Eltern lieben, und hier kommt dieses ja fast zerreißende Wort: Wir sollen die engsten Lebenspartner hassen. Verstehen wir? An die zweite Stelle. Niemals hat meine Frau die erste Stelle, haben unsere Kinder die erste Stelle, sondern immer er allein. Dass Gott in seinem souveränen Handeln den einen vorzieht und den anderen vorerst liegen lässt, das schafft ungeheure Spannungsfelder, die bis hinein in die Ehe und Familie gehen. Haben wir einmal darüber nachgedacht, welche Tragödien sich im Hause Jakobs abgespielt haben, nur weil Gott nach seinem Vorsatz den Jakob auserwählt hat und ihn vor Esau gestellt hat. Was das für Tragödien waren? Ich habe immer wieder gefragt, warum hat eigentlich Gott dieses Auswahlprinzip der Rebekka anvertraut? Warum hat er es nicht den Jakob gesagt, den Isaak gesagt? Warum? Wenn die Männer nicht mehr wissen, welch göttlicher Platz ihnen zugedacht ist, da können auch in Ausnahmefällen die Frauen die Gottesoffenbarung übernehmen. Aber ich habe mich immer gefragt und habe darauf nie eine Antwort bekommen, warum hat denn dann die Rebekka ihrem Mann es nie wissen lassen? Warum hat sie es verheimlicht? Der Isaak, der liebte ja den Esau, denn als er den Segen geben wollte, da wollte er ihn dem Esau geben. Und die Rebekka hat also alle Mittel dann ausgedacht. Mit Lüge, Schwindel hat sie dann eben den Segen dann doch dem Jakob übertragen lassen. Wir wissen ja die ganze Geschichte in 1. Mose 25. Sie musste also dann, weil sie so unwahrhaftig war, auch ihrem Mann gegenüber die Sache mit ganz großer Raffinesse vor den Augen ihres Mannes ausbügeln. Wie viele Kinder Gottes gibt es, denen die Wahrheit von der Auserwählung, ich mache jetzt mal einen Sprung oder eine Brücke, wie viele Kinder Gottes gibt es, die Wahrheit von der Auserwählung schon geoffenbart worden ist und die aus Furcht vor der Konsequenz und den Spannungen, die sich daraus ergeben, schweigen? Rebekka, gibt es das bei uns? Für mich ist das Verrat am Evangelium. Und wie viele Männer gibt es, die gleich einem Isaak gedankenlos und verhängnisvoll ganz verkehrte Dinge tun, nur weil sie nicht mehr wissen, dass Gott seinen Weg über die Auserwählung, über die Auswahl geht. Isaak will den Esau segnen und zum Träger der Verheißung machen, den Gott dafür nicht haben will. Luft? Machen wir die Türen mal auf? Kurz. Da könnten wir ja auch ein Lied singen. Wir singen das Lied, großer Gott, wir loben dich.
Großer Gott, wir loben dich. Herr, wir preisen deine Stärke. Vor dir neigt der Gesicht und der
Geschwister, wir fahren fort mit dieser Geschichte Isaak und Jakob. Nachdem Esau den Erstgeburtssegen verschleudert hatte, musste Jakob wegen Morddrohung seinen Bruder verlassen. Er musste fliehen und seine Mutter hat ihn nie wieder gesehen. Was hat dieser Jakob bis zu seinem Lebensende aushalten und ertragen müssen? Wir gehen jetzt weiter. Eine Generation später, er hatte dann 12 Söhne und einer dabei hatte den Vorrang. Einer hatte den Vorrang. Wer war das? Josef. Das war der Josef. Mit welch einer Dramatik und verbrecherischen Handeln wird dann dieser Auserwählte nach Ägypten verschaukelt und landet dann im Gefängnis und dann später auf dem höchsten Thron Ägyptens. Ist uns das Bekenntnis des Jakobs am Ende seines Lebens bekannt. Der Josef holt ja dann später seinen Vater nach Ägypten und bringt ihn vor Pharao. Und der Pharao sagt, bitte sag doch mal etwas über dein Leben. Und der Jakob, der berichtet, ist erschütternd, was er dort vor Pharao zu erzählen hat. In 1. Mose 47, da heißt es, und Jakob sprach zu Pharao, die Tage der Jahre meiner Fremdlingschaft sind 130 Jahre, wenig und böse waren sie, die Tage meiner Fremdlingschaft, und sie reichen überhaupt nicht hinan zu den Tagen meiner Vorväter. Noch etwas. Kurz vor dem Tode Jakobs ruft er nochmal Josef, seinen Sohn und dessen Söhne, an seine Seite, um sie zu segnen. Und wie gewohnt, der Erstgeborene, der Manasse, wird also an die rechte Seite gestellt und Josef, der Jüngere, Ephraim an die linke. Sein Vater war inzwischen blind geworden. Und jetzt passiert etwas ganz Unheimliches. Jetzt legt er die Hände über Kreuz und segnet den Ephraim an erster Stelle. Das sieht sein Sohn Josef. Da sagt er, mein Vater, was machst du denn? Das ist doch gar nicht nach der Ordnung. Der Erstgeborene ist Segens- und Verheißungsträger. Was machst du denn? Nicht also, mein Sohn. Ich weiß wohl, was ich mache. Dort hatte der Jakob gelernt, dass es keine menschlichen, fleischlichen Vorzüge gibt, die Erstgeborenen, sondern dass Gott die Nachgeborenen, die Letzten herausstellt und den Segen über das Kreuz gehen lässt. Dort hatte der Jakob diese schwere Lektion gelernt. Das ist also ganz, ganz erschütternd, wie das in unserem Bibelbuch beschrieben ist in 1. Mose 48. Wenn ich jetzt in die Versammlung hinein fragen würde, wer wohl gern ein Auserwählter sein will, vielleicht würden da manche auch antworten wie ein Pfarrer Böhmerle, ich wünschte manchmal lieber kein Auserwählter zu sein. Können wir deshalb verstehen, wenn das Volk Israel, das Volk seiner Wahl, nach jahrtausendlangem Märtyrium auf Auserwählung vorrangig bedient zu werden verzichtet. Sie wollten und wollen immer so sein wie die anderen, wie die anderen. Vor einiger Zeit habe ich den Film im Fernsehen gesehen, und zwar war das Buch verfilmt worden von Werner Keller, Die Bibel hat doch recht. Es war für mich schon beeindruckend, der Auszug Abrahams aus Mesopotamien und dann das Volk Israel, der Auszug aus Ägypten und dann die Gefangenschaft nach Assyrien und wieder nach Babel. Und dann hingen sie ihre Harfen an die Weiden und weinten bitterlich, bitterlich. Können wir verstehen, was das auch für uns bedeuten kann? Wenn Gott uns herausstellt und als Auserwählte den ersten Platz gibt. Für mich steht eins fest. Wenn hinter dem Glaubensruf nicht die biblische Erkenntnis von der Herausstellung, von der Auserwählung kommt, ist der Glaube oft mit Schein Frömmigkeit zusammengebunden. Mit dieser biblischen Wahrheit wird offenbar, ob Menschen wirklich Leben aus Gott haben, ob wir ein vorgezogener, ein von Gott geliebtes und nach seinem Vorsatz der Äonen gewolltes und auserwähltes Glied an dem Leibe des Christus sind oder eben nur ein religiöser Typ. Bei Abraham finden wir die gleiche Parallele. Gott gab ihm eine große Verheißung, dass durch ihn und seinen Samen alle Geschlechter, Völker und Nationen gesegnet werden sollen. Aber Abraham hörte in diesem Fall nicht auf Gott, sondern einmal auf seine Frau. Das war also ein ganz großes Unglück. Dadurch wurde ja der Ismael durch seine Magd Hagar geboren. Gott schwieg 13 Jahre. Und als er wieder mit Abraham sprach, den fast 100-Jährigen, und ihm den verheißenen Samen ankündigte, was passierte da? Da lachte die Sarah, aber der Abraham, der brachte einen Satz über die Lippen. Dieser Satz hat mich tief getroffen. Wissen Sie, was der Abraham sagte zu Gott? Ach, dass doch der Ismael leben möchte vor dir. Diesen Sohn, den ich so sehr liebe, an den mein ganzes Herz hängt. Warum nicht der Ismael? Warum nicht diesen? Gott sagt, diesen Weg, diesen fleischlichen Weg der Auswahl, der Logik, der menschlichen Berechnung, den gehe ich nicht mit. Übers Jahr wird dir der Isaak geboren werden. Aus zwei erstorbenen Leibern, wo menschlich und biologisch nichts mehr zu machen ist, da werde ich den Träger der Verheißung kommen lassen. Und Gott stellte den Isaak vor dem Ismael. Und Isaak erhielt von Gott den Vorrang vor seinen erstgeborenen Bruder Ismael. Das ist die Folge dieser Bruderkriege der Jahrtausenden bis in unsere Zeit. Als nämlich Isaak wuchs und entwöhnt ward, von der Muttermilch weg zu fester Speise, da machte Abraham ein Festmahl. Solche Festmähler sind sehr selten in der Gemeinde Gottes geworden, wo Menschen von der Muttermilch, von der Botschaft des Anfangs, des Heiles in Christo, dass er unsere Sünde vergibt, weg von der Milch hin zur festen Speise, dass da in Gemeinden da ein Festmahl gemacht wird. Wo gibt es noch Wachstum hinein in den Christus? Abraham machte ein Festmahl, als der Isaak entwöhnt war. Und was war zur gleichen Zeit? Zur gleichen Zeit wurde der Ismael ein Spötter und machte ihn lächerlich. Ja, liebe Geschwister, so ist das in den Familienhäusern, auch in den Gemeinden. Da kann es zu ganz erheblichen Auseinandersetzungen kommen. Wie schrieb Paulus im Galaterbrief? Wie damals der Fleischgeborene, der Ismael, den Geistgeborenen Isaak verfolgte, also auch jetzt und heute in der Gemeinde. Ich weiß nicht, da kenne ich euch zu wenig, ob das auch für diese Versammlung zutrifft, wo dieses Spannungsfeld vorhanden ist. Wer hat den Vorrang? So lautet das Thema. Darauf kann es nur eine Antwort geben, nur eine Antwort. Den Vorrang an erster Stelle hat immer er, der Christus, auf das er in allem den Vorrang hat. Kolosser 1. Der Erstgeborene aus den Toten, vor aller Schöpfung. Er ist immer der Erste. Immer der Erste. Und danach aber die Erstlinge, seine Gemeinde. Die Söhne. Und deshalb heißt es ja im hohen priesterlichen Gebet: Ich bitte nicht für die Welt und ihre Trümmer und im Chaos, sondern ich bitte für die, die der Vater dem Sohn gegeben hat. Auswahl, Auserwählung, das hat es immer mit Einzelnen zu tun, ist immer partikular, während das Heil, die Rettung durch Christus immer universal ist. Das heißt, dass Gott nicht auf einmal alles macht, sondern aus der Masse Einzelne herauswählt und sie anderen vorzieht, nicht damit Millionen in die Hölle ewiglich drin eingesperrt werden, sondern dass diese kleine Schar Werkzeug und Heilskanal zur Rettung aller wird, auf das er sich aller erbarme. Deshalb, wir denken an den David. Ich hatte ihn schon vorhin genannt. Als dann die Auseinandersetzung mit Goliath war, dann waren sie alle mutlos. Und der David hat eigentlich gar keine Absicht, gegen den Goliath zu kämpfen. Aber als er das sah, die Unfähigkeit, gegen diesen Riesen anzugehen, da fasste er den Entschluss. Und da ging der David in den Bach und wählte sich 5 glatte Steine heraus. Das bedeutet nicht, dass er damit den Bach und all, was da im Bach lag, in die Hölle geschickt hat. Er wählte 5 glatte Steine und mit diesen glatten Steinen legte er den Goliath flach. Verstehen wir, was Auswahl bedeutet, wenn er hineingreift in die Fluten des tobenden Völkermeeres und Einzelne herausstellt und sie dann nimmt und die größten Feinde zum Erliegen bringt? Ihr Geliebten und Auserwählten Gottes, wenn wir einmal das Ausmaß dieser göttlichen Berufung drüben sehen werden, da werden wir nur staunen, da werden wir nur anbeten, weshalb Gott uns denn vorgezogen und an die erste Stelle gesetzt hat. Doch nicht deshalb, weil wir besser waren. Da sind die Leute draußen uns manchmal und in vielen überlegen. Viel überlegen. Nein, er greift hinein zu dem Zweck, dass durch uns einmal alles von dieser Liebe Gottes verschlungen wird. Ich möchte Ihnen auch mal ein praktisches Beispiel bezeugen. Ich habe ja viele Jahrzehnte in der Textilbranche gearbeitet, wo man Damenstrumpfhosen hergestellt hat. Und weil junge Menschen, Mädchen und Frauen eben auch oft sehr exklusiv gekleidet sind, fragen sie nach Musterstrümpfen. Musterstrümpfen. Ja, nun möchte ich Ihnen mal erzählen, wie das gemacht wird. Strumpfhosen bestehen also aus 1000 von kleinen Maschen. Aber wenn ich ein Muster stricken will, da bedeutet das, dass ich eine Selektion treffe, dass zu einer ganz bestimmten Zeit, zu einem Zeitpunkt, ganz bestimmte Nadeln funktionieren, in Funktion sind. Die anderen werden gar nicht gebraucht. Ich fasse also noch einmal zusammen. Strümpfe bestehen aus kleinen Maschen, die durch Nadeln gestrickt werden. Wenn man ein Muster stricken will, dann stehen viele Nadeln außer Tätigkeit. Nur mit ganz wenigen Nadeln wird also gearbeitet. Beim Abschluss des Strumpfes werden sie alle wieder gebraucht. Kann es sein, ich frage hinein, dass Gott durch seine Gemeinde, die er jetzt herausruft, ein ganz bestimmtes Muster seiner göttlichen Weisheit gewirkt werden soll? Kann das sein? Und tatsächlich finden wir ein Wort in Epheser 3, Vers 10. Da haben wir einen Hinweis, nämlich, dass an den Fürstentümern, den Autoritäten des Himmels, der Lichtswelt und auch der Finsterniswelt, dass an diesen Mächten durch die Gemeinde, was die buntfarbig gestrickte Weisheit Gottes bekannt und dargestellt wird. Und zwar nach dem Plan, nach der Projektierung, nach dem Vorsatz Gottes gemäß, den er gefasst hat in Christo Jesu, unserem Herrn. Können Sie sich vorstellen, dass ich gerne auf Arbeit gegangen bin, weil ich an Maschinen gearbeitet habe, die nach einem ganz bestimmten heilsgeschichtlichen Prinzip der Auswahl Strümpfe gestrickt haben? Übrigens, die Maschinen waren von dem gläubigen Mann Gottlieb Eppinger aus Denkendorf. Muss ich mal hier zu Ihren sagen. Ich habe eine ganze Menge solcher Strümpfe mitgebracht, noch aus der alten Kiste. Sie können mal hineinfahren und kennen dieses Muster bestaunen. Das ist aber nur ein billiger Dreck von dem Muster, was wir vor Gottes Augen und den Engeln darstellen werden. Denken Sie daran, Muster werden nur gestrickt, wenn ganz bestimmte Nadeln in Arbeit stehen. Gott nimmt nicht alle jetzt hinein in die Rettung, sondern nur die der Vater ihm gibt. Wer keine Strümpfe mehr hat, der kann auch zwei nehmen. Ein Paar kann man tragen. Drüben liegen sie. Zum Mitnehmen, ja. Dann werden Sie erinnert an Epheser 3, Vers 10. Vergessen Sie das nicht. So oft ich über das Geheimnis der Auserwählung nachdenke, durchdringt Staunen und Bewunderung mein Herz. Denn bevor Vater und Mutter an mich gedacht haben, da hat einer einen Vorsatz gefasst. Einen Liebesratschluss. Meine und ihre Auswahl, mein und ihr bevorzugt werden, das stand schon fest, bevor die Erde gegründet wurde. Nur deshalb, weil wir für ihn bestimmt sind, sind wir in seinen Augen so wertvoll, so unersetzbar. Es gibt keinen anderen Platz auf Erden, wo sie ihr Leben und ihre menschliche Existenz so von Gottes Liebe und seinem Erbarmen umgeben sehen als dort, wo er ihnen die Gewissheit gibt, dass sie von ihm gewollt, für ihn bestimmt und auserwählt sind. Sie können deshalb hinreisen, wo Sie wollen. Nach Mallorca oder nach Hawaii oder nach Kanada. Kein Platz dieser Erde wird Ihnen das sagen können, was dieses geoffenbarte Gotteswort uns ins Herz schreiben will. Wenn uns diese Botschaft nicht durchs Herz geht, uns nicht zerbricht und tauglich macht, dann kann uns nichts mehr helfen, in das Bild des Christus hineingestaltet zu werden. Deshalb sagt Paulus, wir schauen ihn und die Herrlichkeit an. Und indem wir anschauen, uns damit beschäftigen, werden wir verändert, verwandelt von einer Klarheit in die andere, von einer Herrlichkeit in die andere, von dem Geist, der dieses tut. Wer mit anderen Akzenten die Gemeinde zur Heiligung führen und motivieren will, verlässt den Weg der gottgegebenen Verheißung. Deshalb ist gerade die Wahrheit von der Herausstellung und Auserwählung bei uns mit einer unheimlichen Konsequenz verbunden. Wo und wie setzen wir dann diese kostbare Wahrheit um, auch im Alltag? Sind uns die Dinge der Welt mit all den bezaubernden Angeboten und den vielschichtigen Verpflichtungen bis hinein in unsere Verwandtschaft, sind die uns so maßgebend? Haben sie den Vorrang? Stehen sie an erster Stelle? Oder lassen wir uns täglich ganz neu immer wieder erfassen und ausfüllen von dem Ausmaß der nie auszudenkenden Liebe Gottes? Auf diesem Hintergrund wollen wir also dann am Sonnabendvormittag noch einmal davon reden, nämlich, was hat in unserem Leben den Vorrang? Ich schließe mit dem Text aus Römer 8, Vers 28 und 29 und einem Gedicht. Da heißt es ja, Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Wir könnten es ja gar nicht, dass also auch die Belastungen, die Widersprüche in unserem Leben so von Gott eingebaut und gewollt sind, weil wir wissen, bei unserem Gott geht nichts schief. Bei ihm läuft nie etwas gegen die Wand, weil er am Ende mit jedem, vornehmlich mit seiner Gemeinde, zum Ziel kommt. Weil er wirklich die Autorität, die Allgewalt hat über die Dinge dieser Welt, weil wir darum wissen, dass die Endausgänge aller Zeitalter und der Schöpfung Heil, Gerechtigkeit, Leben sind. Deshalb sind die Dinge, die in unserem Leben hereinragen, eben nützlich. Nicht immer finden wir sofort ein Ja darauf, aber wir wissen, es dient uns, muss steht nicht hier. Es dient uns einfach mit zum Guten, damit wir reif und fähig werden. Und passend für dieses göttliche Muster, was er mit ihnen stricken will. Und da wissen wir manchmal nicht, warum legt Gott die Fäden so verwirrt durcheinander? Das gibt doch überhaupt kein Bild. Wer kann denn durchschauen? Und doch ist dieser verborgene Faden nüchtig, ist er nützlich und unbedingt wichtig, wenn dieses göttliche Muster seiner Weisheit und seines Willens und Wohlgefallens herauskommen soll. Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt. Die hat er auch an die erste Stelle gesetzt. Wer sagt, dass uns das hochmütig macht, der kennt die Last der Auserwählung nicht. Wissen Sie, das darf ich Ihnen auch einmal sagen. Als der Tag kam, als ich in die Invalidität geschickt wurde, da habe ich ein Halleluja gerufen. Ein Tag der Erlösung, vom Schmerz befreit. Jahre, Jahrzehnte konnte ich nicht ohne Schmerz sein. Ja, aber nachdem ich 4 Jahre im Dienst dieser Botschaft stehe, habe ich nicht gewusst, dass mit diesem Dienst eben auch eine tiefe Last zusammengebunden ist. Und als ich in Berlin war, letztlich, da habe ich gedacht, wünschte ich manchmal lieber 3 Schichten wieder zu machen. Da geht man nach Hause, macht die Tür zu und alles ist vergessen. Ich habe nie geglaubt, dass dieser Dienst so voller Dramatik, voller Kämpfe ist. Nein, aber wir sollten das, was Gott uns vor den Zeitaltern für uns zugedacht hat, aber auch dankbar annehmen. Nur dort funktionieren wir richtig. Die er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dem Bilde des Christus gleichgestaltet zu werden. Das macht Gott nicht auf einmal mit allen, sondern da hat eben die Gemeinde den Vorrang, die erste Stelle. Sagen wir doch darauf einmal ein lautes Amen, dass es so ist. Und freuen wir uns, dass wir nur die Erstlinge sind. Nur die Erstlinge. Von denen, die Gott nach uns ins Leben hineinführen will. Ich blättere immer wieder zu und bin immer noch bei Römer 8. Römer 8, Vers 29. Denn welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, die hat er auch zuvor geplant, die hat er auch zuvor gewollt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene, dass er immer den Vorrang habe. Welche er aber zuvor bestimmt hat, diese ruft er dann auch, wenn sie der Zeit nach existent werden. Die ruft er dann heraus. Verstehen wir? Deshalb kann Paulus sagen, wir sind mit einem heiligen Ruf gerufen worden. Nicht nach unseren Werken, weil wir uns angestrengt haben, weil wir viel besser waren wie die anderen draußen, weil wir uns abgemüht haben. Doch nicht deshalb, nicht aus unseren Werken, sondern nach seinem Vorsatz. Vorsatz vor der Zeit, den er zusammen mit seinem Sohn abgesteckt hat. Deshalb diese Gnade. Deshalb. Gott hat die Gemeinde, Sie und mich, wenn Sie das fassen könnten heute Abend, zuvor bestimmt, dem Bilde seines Sohns, die er aber zuvor erkannt hat, die ruft er dann, wenn sie der Zeit nach existent werden, auch heraus. Wir können Lautsprecher aufstellen in Berlin und überall. Es kommen nur die, die Gott von Anfang an berufen hat und die er rufen wird. Die ruft er heraus. Die er aber herausruft, was macht er mit denen? Diese rechtfertigt er auch. Er macht sie so sauber, als hätten sie nie gesündigt. Und die er rechtfertigt, die verherrlicht er auch in seinem Sohn. Ist das eine Botschaft, liebe Geschwister? Noch ein Gedicht. Auserwählt durch Gottes Gnade. Wunderbar und unerschöpflich ist des Vaters Liebesrat. Alles, was sein Mund gesprochen, wird in ihm zur Gottestat. Als die Welten noch nicht waren, weder Sünde, Tod und Nacht, hat der Vater voll Erbarmen seinen Plan bereits gemacht. Auserwählt und auserkoren, in dem Sohn zuvor bestimmt, werden alle die geboren, die für ihn berufen sind. Aus der Masse aller Menschen holt der Herr sich seine Schar, lässt die anderen vorerst liegen, wie es ja sein Vorsatz war. Keiner kann sich da erheben oder sprechen zu dem Herrn, warum hast du mich gerettet? Und der andere, der bleibt fern. Gottes Ratschluss mit den Seinen hat ja nur den Zweck für wahr, dass die Schöpfung preist den einen durch den Dienst der Erstlingsschar. Auserwählt durch Gottes Gnade ruft er alle nach der Wahl. Er erbarmt sich seiner Schöpfung ohne Maß und ohne Zahl. Wer kann solches denn erkennen, was da schon am Anfang war? Er, der lässt die Welt gesunden durch den Dienst der Erstlingsschar. Dem Herrn, der dieses Wort der Verheißung gegeben hat, diesem Herrn sei allein Ehre und Anbetung. Amen.
Wir wollen dann beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken, dass wir uns vor dir neigen dürfen. Du der Ewige, du der Herrliche, du der Wunderbare, du der große Platzanweiser. Nimm Dank, dass du rufst mit einem heiligen Rufe. Nimm Dank, dass du auch in unsere Mitte rufst. Nimm Dank für alle, die hören. Nimm Dank für alle, die folgen. Nimm Dank für dein wunderbares Werk, das du hast in all deinen Auserwählten, in deinen Heiligen, in deinen Geliebten. Habe dein gutes Werk auch in uns allen, jetzt in diesen Tagen, dir zur Ehre. Wir dürfen auch bitten, lieber Vater, lass bald die Letzten herausgerufen sein, hineingestaltet in das herrliche Bild deines teuren, deines geliebten Sohnes. Lege deinen Segen und deinen Frieden und deine Bewahrung auf uns alle. Amen. Amen.
Auch auf die Gefahr hin, dass Bruder Ullmann morgen 3 Verse weiter liest in Römer 8, muss ich doch noch dieses seelsorgerliche Wort hinzufügen. Wer will gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Auch das tut uns gut. Wer will gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Niemand. Gott etwa heißt es dann weiter. Vielleicht bräuchten wir etwas weniger in die Seelsorge gehen. Nichts gegen Seelsorge, ganz bestimmt nicht. Wenn wir wüssten, niemand kann gegen uns Anklage erheben. Das hat nichts damit zu tun, dass wir ein geistlich lässiges Leben führen. Ganz bestimmt nicht. Aber trotzdem, niemand kann gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben. Das sollte uns doch gut tun, wirklich gut tun, die wir so ringen um Vervollkommnung. So, und jetzt singen wir Lied 500. 531, habe ich recht? 531, 6 Verse.